Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist an meinen Großvater. Muss ein ganz kleiner Bub gewesen sein und es war Winter, wir waren spazieren und er hat mit dem Fuß Eiszapfen von den Kotflügeln getreten, von den Autos. Das waren so VW-Käfer müssen das gewesen sein, diese Stahl-Kotflügel habe ich noch vor mir. Das hat mir mächtig imponiert. Großeltern, das sind so unnahbare, uralte Menschen gewesen. Aber dieser Großvater, der hatte so ein Lausbubenherz. Ich habe ihn heiß geliebt. Leider ist er sehr früh gestorben. Ich war keine 10 Jahre alt und ich erinnere noch mich daran, wie meine Mutter mir das beste Gewand angezogen hat. Und ich bin in die Schule gegangen mit einem gewissen Stolz, aber auch einer Ehrfurcht, einer Andacht. Ich habe gespürt, das Gewand, es ist was Großes geschehen, ein großes Ereignis. Und in der Schule habe ich meinen besten Freund gefragt, habe gesagt, weißt du, warum ich so gut angezogen bin? Er schaut mich an und sagt, du bist doch nicht gut angezogen. Ich spüre fast heute noch den Stich, den mir das gegeben hat. Ich war verblüfft, ich war traurig, ich war zornig. Was macht man in so einer Situation? Es gibt Menschen, die sich nicht mit anderen freuen können oder wollen. Menschen, die alles besser wissen, besser können, schon erlebt haben und noch toller erlebt haben. Ich glaube, dass viele von den Pharisäern auch solche Menschen waren, von den Schriftgelehrten. Wir lesen hier im Lukas 15, dass Zöllner, dass Sünder zu Jesus gekommen sind. Das waren in den Augen dieser religiösen Oberschicht die Schlimmsten der Schlimmen. Und Jesus hat sogar mit ihnen gegessen. Etwas völlig Undenkbares für die Pharisäer. Es heißt, dass sie murrten durcheinander. Das war so ein Geraune. Jesus übertritt die Ordnungen Gottes. Er isst mit den Sündern. Das geht nicht. Der kann nicht von Gott sein. Wer Gemeinschaft hat mit Sündern. Und das Interessante ist, was die Pharisäer nicht geschafft haben. Wahrscheinlich haben sie es gar nie probiert. Hat Jesus geschafft. Sünder, Zöllner sind zu ihm gekommen, haben ihr Leben geändert. Und im Himmel ist große Freude, darüber lesen wir. Ich frage mich, warum freuen sich die Pharisäer nicht? Warum? Was steckt da drinnen? Und Jesus hat ihnen in seiner unvergleichlichen Art 3 wunderbare Gleichnisse erzählt. Wer ist unter euch, beginnt er und nimmt sie direkt herein, der 100 Schafe hat und wenn er eins verliert, das nicht suchen geht und wenn er es findet, sich freut. Oder eine Frau, die 10 Silbergroschen hat, die nicht den einen, wenn sie ihn verliert, suchen geht. Suchen ist so etwas, das kennen wir sehr, sehr gut in der Früh, kurz vorm Weggehen. Wo ist mein Chemiebuch? Wo ist mein Chemiebuch? Oder wo ist die Englischschularbeit? Die muss ich heute abgeben. Oder Mami, da musst du noch was unterschreiben. Und ach, wo ist denn der Zettel? Und dann wird gesucht. Und ja, das Ding findet sich nicht. Und diese Hektik. Und wo ist es? Das wichtige Ding. Und wenn man es dann sucht, freut man sich. Also in der Früh vielleicht hat man nicht mehr genug Zeit, um sich zu freuen. Aber grundsätzlich freut man sich, wenn man es dann wieder findet. Das Schaf und die Münze stehen hier für die Verlorenen, für die Sünder. Und der Hirte und die Frau stehen für Gott, der die Verlorenen sucht. Jesus hat aber dann noch ein drittes Gleichnis erzählt, und zwar von einem Vater mit 2 Söhnen. Ich habe in der Vorbereitung einige Male das Thema gewechselt, ich glaube 4 Mal. Ich habe seit Ostern Zeit oder vor Ostern schon begonnen und hatte so ein paar Gedanken, worüber ich reden möchte. Habe dann eingesehen, das schaffe ich nicht. Dann habe ich das geändert, gesagt, dann nehme ich ein anderes Thema, das ein bisschen kleiner ist und noch was anderes. Und ich war also hin und her gerissen und vor 2 Wochen dann kam aus dem Hauskreis heraus, plötzlich stand Umkehr im Raum. Haben wir gedacht, Umkehr, ja, das ist ein großes Thema. Haben wir gedacht, worüber redet man? Ja, der verlorene Sohn, das ist eine Geschichte, die ich gut kenne. 2 Wochen, das schafft man schon. Also eine Bibelstelle in 2 Wochen. Die kenne ich ja gut, nicht? Zu bearbeiten. Ich habe also die letzten 2 Wochen fürchterlich geschwitzt. Könnt ihr mir glauben, vor allem zu einer Geschichte, die man so gut kennt. Was sagt man da noch? Weiß doch jeder alles. Ich weiß auch schon alles. Ich war da drüben vorhin im Vorraum und habe hinausgeschaut, ein bisschen warten müssen, Und dann habe ich gesehen, da ist ein riesiger Schlot. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gesehen hat, da ist ein riesiger Schlot. Gesehen habe ich ihn wahrscheinlich schon oft, aber ich habe ihn noch nie wahrgenommen. Das ist ein riesiger, der ist 30, 40 Meter hoch, keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, ja, so ist es. Ich habe diese Geschichte schon so oft gelesen und ich habe jetzt in diesen 2 Wochen so viel wieder entdeckt, was da drinnen steckt. Und ich muss jetzt aus dem vielen irgendwie ein bisschen was herausholen. Also jeder, der sagt, na, und das hat er vergessen und das hat er vergessen und das, ja. Es steckt noch sehr, sehr viel mehr in der Geschichte. Gut, der Jüngere will sein Erbe vorzeitig bekommen. Das ist an sich eine unerhörte Sache. Ich meine, das ist zu Lebzeiten, das Erbe fordern, ist eine Todfallerklärung des Vaters. Du existierst für mich nicht mehr, ich will jetzt das Erbe haben. Du behinderst meine Verwirklichung, mein Glück. Weil du noch lebst, kann ich mich nicht entfalten. Nicht? Ich kann nicht machen, was ich will. Der Jüngere traut irgendwo dem Vater nicht, dass der Vater ihm alles gibt, was er braucht. Alles gibt, was gut ist. Man spürt so ein bisschen dieses Urmisstrauen, das die Schlange Adam und Eva ins Herz gepflanzt hat. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen im Garten nicht essen? Dieses Urmisstrauen ist da. Man kann aber auch das Anliegen des jüngeren Sohnes positiv sehen. Kinder müssen lernen, eigene Wege zu gehen. Kinder probieren Neues. Der Jüngere ist ein Mensch, der sich nach Leben sehnt. Leben in Fülle, nach Abenteuer. Die Enge des Vaterhauses ist ihm zu wenig. Er will was Neues. Das Leben des Vaters kennt er schon. Der Vater teilt ohne ein Wort alles auf seine Söhne auf. Mich fasziniert das. Er gibt es dem Sohn. Er lässt es ihm. Keine Vorwürfe, kein überleg dir das noch einmal. Er traut ihm etwas zu. Er anvertraut ihm alles. Er gibt ihm die Verantwortung. Und was der Sohn damit macht, das macht er damit. Er lässt ihm aber auch die Verantwortung. Nur der Jüngere nimmt das Seine und zieht in ein fernes Land. Weit weg vom Vater, da geht es zuallererst um den Herrschaftsbereich des Vaters. Dort kann er tun, was er zu Hause nicht dürfte. Da kann er alles tun, was er will. Endlich leben, endlich frei sein, endlich mich entfalten können, endlich keine Grenzen, keine Regeln. Ich tue nur noch, was ich will, was Spaß macht. Und man spürt hier ganz, ganz stark den Kontrast zum Lebensstil der Pharisäer. Ihr Leben war geprägt von Regeln, Geboten, Pflichten, Ordnungen. Das ist ein uralter Widerstreit. Leben in Geboten oder Leben nach dem Lustprinzip? Im Gleichnis ist dieser Kontrast zwischen den 2 Söhnen. In der Realität, die Jesus anspricht, zwischen den Sündern und den Religiösen. Ich werde es jetzt immer die Religiösen nennen. Und Jesus erzählt jetzt unheimlich kompakt. Er brachte das Seine durch mit Prassen. Punkt. Weg ist es. Anfänglich war das Leben des Jüngeren sicherlich von Erfolg gekrönt. Wer viel Geld hat und das auch noch freigebig hergibt, der ist beliebt, der ist geehrt, der ist geachtet, der hat ganz viele Freunde, bis es aus ist. Nicht? Dann sind auch die Freunde weg, üblicherweise, und die Beliebtheit. Dann lesen wir, dass auch Huren im Spiel waren. Das war damals ein wirklicher Skandal. In unserer total sexualisierten Zeit würde man sagen, wo der Sex geradezu zum Menschenrecht erhoben wurde, würde man sagen, naja, er hat halt ein paar Frauen gehabt, das hat ja jeder, nicht? Aber damals war das ein Skandal und in der Bibel ist praktizierte Sexualität außerhalb der Ehe Sünde. Egal, ob das jetzt Ehebruch ist, Hurerei, Unzucht, außerhalb der Ehe ist das Sünde. Und der Mann ist moralisch ganz, ganz tief gefallen. Er führte aber nicht nur einen ausschweifenden Lebensstil, er machte das Ganze auch noch ohne Verstand, ohne Hausverstand. Er hat das Geld nicht gezählt und irgendwann war es aus. Wer so nach dem Lustprinzip lebt, der denkt nicht an morgen. Und ich denke da ganz viel an unsere Zeit. Gilt dieses Gleichnis vielleicht auch uns? Lustprinzip steht ja ganz hoch im Kurs, nicht? Sorgsamer Umgang mit Ressourcen. Umweltschutz, Sparsamkeit, Enthaltsamkeit. Warten als Tugend, nicht alles haben müssen, sparen vielleicht, Geduld. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung um jeden Preis, Lusterfüllung heute. Das macht doch Spaß. Ich will auch leben. Na, ich will auch dabei sein, ich will auch Erfahrungen machen, ich will mitreden können, ich will genießen. Und zwar Jetzt. Ich will das jetzt haben. Ich habe jetzt Lust darauf. Konsum, Verschwendung und womöglich alles auf Pump, weil wir es uns ja jetzt nicht leisten können noch. Und morgen, morgen sind wir tot. Ja, gewählt werden diejenigen politischen Parteien, die am meisten versprechen, bis halt irgendwann das böse Erwachen kommt. Und wie es oft im Leben geht, ein Teil der Not ist selbst verschuldet. Aber dann kommen auch noch äußere Umstände dazu. Eine große Hungersnot kommt. Die kommen halt irgendwann, die Hungersnöte. Und jetzt rächt sich bitter, dass der Mann nicht überlegt hat, sondern nur verschwendet. Und zu Armut und Hunger kommt ein drittes dazu, die Demütigung. Er muss Säue hüten. Die Schweine waren für die Juden unreine Tiere, mit Schweine hat man nicht angerührt. Und das war Zeichen von Heiden. Heiden hatten Schweine, aber Juden nicht. Und damit hat er sich endgültig von seinen Wurzeln gelöst. Er ist endgültig getrennt, er ist hoffnungsloser Sünder. Völlig weg vom Volk Gottes. Aber sogar das nützt ihm nichts, nicht einmal das Schweinefutter bekommt er. Menschen können sehr grausam sein und gar nicht mitfühlend. Und in dieser Situation, ganz unten, reift in ihm langsam der Entschluss, zurück zum Vater zu gehen. Es muss für ihn sehr, sehr schwer gewesen sein. Nicht? Man kann sich das vorstellen, mit vollen Händen ausgezogen, lebenslustig ins Leben hinein. Ich weiß, wie es geht. Und am Ende kommt er zurück, mit leeren Händen, bankrott. Die Blicke, der Spott der Leute, die Wut des Vaters vielleicht, der Bruder. Wenn er wenigstens irgendwas erreicht hätte. Aber er ist nicht nur ein Sünder, er ist auch noch ein Versager. Und was wird der Vater sagen? Wird er ihn aufnehmen? Es gibt eine sehr, sehr beeindruckende Verfilmung der Novelle Hans und Heinz Kirch von Theodor Storm. Hans hat ganz arm und klein als Matrose angefangen, hat sich hochgedient bis zum Kapitän und hat schließlich ein eigenes Schiffsunternehmen gegründet. Und er will, dass sein Sohn Heinz sich genauso hochdient und dann das Familienunternehmen weiterführt. Und er schickt Heinz aufs Meer. Aber Heinz ist anders. Ja, man hört lange Zeit nichts von ihm und dann kommt ein Brief. Unfrankiert. Und der Vater ringt und er nimmt den Brief nicht an. Sein Sohn, ein Versager, das kommt nicht in Frage. Viele, viele Jahre später kommt Heinz noch einmal zurück. Und es gibt eine ganz, ganz berührende Szene, wo er sagt, wenn du am Ende bist und der Brief, in dem du deinen Vater um Hilfe gebeten hast, dich in irgendeiner Hafenspelunke findet, ungeöffnet, dann fragst du nicht mehr, was das Schiff geladen hat, bei dem du als nächstes anheuerst. Und dem Vater sind seine Vorstellungen wichtiger gewesen als sein Sohn. Und er hat ihn verstoßen und kurz darauf ist er wieder in die Ferne gezogen. Wie anders ist der Vater hier in diesem Gleichnis. Wie anders. Die Not hat dem Sohn die Realität vor Augen geführt. Über sich selbst, wie tief er gefallen ist. Und über den Vater, wie gut es den Menschen dort geht. Und trotzdem war es ein Risiko, zurückzugehen. Das Sohnsein hat er verwirkt. Er hat zu Lebzeiten des Vaters das Erbe gefordert und das hat er bereits verschleudert. Wird der Vater mich aufnehmen? Wenigstens als Tagelöhner? Bei Heinz Kirch war die Umkehr zum Vater vergeblich. Er wurde nicht angenommen. Der jüngere Sohn macht sich also auf den schweren Weg zurück und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Man spürt förmlich, als wäre der Vater in Gedanken die ganze Zeit beim Sohn gewesen. Als hätte er auf den Tag gewartet, da er zurückkommt. Die Augen immer am Horizont, von wo er kommen muss. Und er sieht ihn, als er noch weit entfernt ist. Und er läuft ihm entgegen. Etwas völlig Undenkbares. Sein Vater ist nicht gelaufen. Das war unter dem Stand. Der Vater steht hoch über dem Sohn. Laufen sagt etwas über die Dringlichkeit und die Wichtigkeit in unserem Herzen. Abraham ist gelaufen, als Gott zu ihm kam. Drei Herren, drei Männer, Engel. Lot ist gegangen, denselben drei Männern entgegengegangen. Jesus sagt zu Zachäus, komm schnell runter vom Baum, ich muss heute bei dir einkehren. So ist der Vater gelaufen und er fiel ihm um den Hals. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mich mit meinem Bruder in Salt Lake City getroffen, irgendwo auf einem Flughafen. Ich hatte schon einige Wochen USA hinter mir und er kam nach einem langen Flug. Mein Bruder ist ein sehr nüchterner Mensch. Wir reden üblicherweise über Computer und so Sachen, das ist mehr unseres. Aber dort, er ist nicht so emotional wie ich, ne? Aber dort tausende Kilometer weg von der Heimat, umarmen ist für uns völlig unüblich. Aber dort sind wir einander in die Arme gefallen. Das war so schön für uns beide, uns da einfach auf einem Flughafen in der Ferne zu treffen. Und ich werde nie vergessen den Augenblick, als Reinhard vor knapp 2 Jahren im Spital gelegen ist, nach seinem Unfall, und dann sagt er zu mir, bist du mir böse? Ich habe nicht anders können, als ihn einfach in die Arme nehmen. Es gibt Momente, in denen man nicht danach fragt, was war. Es gibt Momente, da macht man keine Vorwürfe. Da ist einfach nur die Freude da, den anderen zu haben, den anderen lebendig zu haben, den anderen gesund zu haben. Gut, mein Sohn war damals verletzt, aber trotzdem, er hat gelebt und die Prognose war günstig. Gott, der Vater, will eine innige Beziehung zu uns. Er will nicht bestrafen. Die Realität hat dem Sohn genug beigebracht. Der Vater kennt seine Not, seine Schmerzen, die Demütigungen. Und er gibt dem Sohn 3 Dinge. Das beste Gewand, das ist Wertschätzung. Und er vergibt ihm alles, ein neues Gewand. Er gibt ihm einen Ring an die Hand. Du gehörst wieder zu mir. Du bist wieder mein Sohn. Und er gibt ihm Schuhe an die Füße. Er setzt ihn wieder ein, sein Zeichen von Wohlstand, von Macht, in die Position, die er als Sohn hat. Und dann ruft er ein Fest aus. Beim Fest geht es um gemeinsame Freude. Der Sohn, der Vater und alle im Haus sollen sich freuen. Ich habe das gezählt, in diesen 3 Gleichnissen gibt es 15 Ausdrücke, die mit Freude zu tun haben. Lukas 15, 15 Ausdrücke, kann man sich leicht merken. Freude, Fröhlichkeit, bestes Essen, Gesang, Tanz sind Zeichen von ausgelassenem Feiern. Und das Fest steht so als Gegenpol zum Prassen. Das sind die gleichen Elemente. Essen, Singen, Tanzen. Aber hier ist es ausgelassen, nicht ausschweifend. Hier ist es im Rahmen dessen, was gut tut, mit Bedacht. Und trotzdem fröhlich ausgelassen. Und so kann sich wirkliche, reine Freude entfalten, ohne das böse Erwachen danach. Wenn der Sohn zurückgekommen ist, dann stellt er sich wieder unter die Ordnungen des Vaters. Man kann beim Vater nicht leben nach seinen eigenen Ordnungen. Seine Erfahrungen haben ihm gezeigt, wohin ein Leben ohne Ordnungen des Vaters führt. Weg sein vom Vater ist hier ein Symbol für Ungehorsam. Und Ungehorsam gegen Gott ist Tod. Und beim Vater wieder sein ist ein Symbol für Gehorsam. Und Gehorsam ist Leben. Es wird heute oft so harmlos über Sünde geredet. Alleine das Wort Sünde, das kann man doch heute nicht mehr sagen, habe ich schon oft gehört, in kirchlichen Kreisen. Das macht den Menschen Angst, Druck, schlechtes Gewissen. Das ist doch heute längst überholt. Kreative Umgang mit der Wahrheit. Oder was weiß ich, wie das heute alles heißt. Sünde, das stammt aus einer archaischen Zeit. Das haben wir hinter uns gelassen. Aber der Vater macht ganz klar, weg sein vom Vater ist Sünde, ist Trennung von Gott, ist Tod. Es geht hier nicht um Lausbubenstreiche oder um, ja, so ein bisschen so, ja, kreativ eben zu sein. Es geht um Leben und Tod. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Es ist interessant, wenn man diese 3 Gleichnisse liest, die zeigen so ein bisschen eine Steigerung. Zuerst haben wir einen verlorenen Sünder, ein verlorenes Schaf von 100. Dann haben wir einen Groschen von 10. Und jetzt haben wir einen Sohn von 2. Und ich denke so ein bisschen an den Orient, war da mal in Israel, und da muss man handeln. Nicht? Wenn man was kaufen will, muss man handeln. das geht so hin und her und am Schluss einigt man sich auf einen Preis und jeder ist stolz, dass er ein super Geschäft gemacht hat. Der eine, weil er runtergehandelt hat, der andere, weil er raufgehandelt hat. Also 100, einer von 100, einer von 10, einer von 2. Und wenn man die Geschichte weiterliest, steht so im Raum. Ja, und was ist mit dem zweiten? Ist der gerecht? Der zweite ist der ältere Sohn. Der steht für die Religiösen, für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Der war immer beim Vater. Aber jetzt, wo es Freude gibt, bleibt er draußen. Er hat sich beklagt, der Vater hat ihm nie was gegeben, dass er sich freuen kann. Und jetzt, wo es Freude gibt, will er die Freude nicht. Du hast mir nie einen Bock zum Feiern gegeben. Dabei haben wir gehört, der Vater hat alles auf beide Söhne aufgeteilt. Der Sohn hat selbst was bekommen. Und der Vater sagt ihm jetzt, alles, was mir gehört, gehört doch dir. Hat sich der Ältere nie was genommen? Wollte er nicht? War er zu träge? Zu feig? Und jetzt ist er neidisch auf den Bruder, der ins Leben gegangen ist, der sich hineingestürzt hat? Ich habe das auch erlebt. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber es gibt Menschen, die sich so ins Leben gestürzt haben, Abenteuer gehabt haben. Ich habe erst mit fast 39 geheiratet und ich habe wirklich gewartet auf meine Frau und ich habe mir oft gedacht, meine Güte, ich darf das alles nicht erleben, was die anderen da erleben. Aber heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da treu, gehorsam meinen Weg gegangen bin, weil ich gesehen habe, was die sich in alles Mögliche hineingestürzt haben, auch alles mitgemacht haben. Da ist mir sehr viel erspart geblieben. Aber ich habe mir manchmal gedacht, ja, ich versäume das Leben. Zu feig war ich oft auch, um mich ins Leben zu stürzen. Er war immer brav. Er hat immer gehorcht, er hat immer für den Vater gearbeitet. Und für uns Menschen, also mich zumindest, ist der Zorn des Älteren absolut verständlich. Er hat sich ja das Recht auf die Zuwendung des Vaters hart erarbeitet. Und jetzt ist der Jüngere weggegangen, hat das Gut des Vaters verschleudert, das noch dazu auf höchst sündhafte Weise, hat damit jedes Recht verwirkt, überhaupt noch Sohn zu sein. Und der Jüngere hat selbst genauso gedacht, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich habe es verwirkt. Mach mich wenigstens zum Tagelöhner. Und jetzt muss der Ältere erleben, dass der Jüngere vorgezogen wird. Der kriegt ein Fest. Eine Bekannte von mir hat von ihrem mittlerweile geschiedenen Mann unglaublich viel erlitten, jahrelang. Und wenn ich für diesen Mann bete, denke ich manchmal, also wenn sich der bekehrt, will ich das überhaupt? Dann wird ihm alles vergeben, was der seiner Frau angetan hat und nicht nur ihr. Es fällt mir manchmal richtig schwer, für den zu beten. In solchen Situationen ist es verständlich, wenn Menschen sich schwer tun mit Freude über die Umkehr. Oder ich denke an die Christenverfolgung, so brutale Verfolger, die sich dann vielleicht bekehren. Und denen soll vergeben sein, einfach so Freude, juhu, nach dem, was sie anderen angetan haben. Da ist es schon sehr schwer und verständlich. Aber die Pharisäer haben ja nichts persönlich mit den Sündern gehabt, oder? Die Sünder haben ihnen ja nichts angetan. Warum ist da trotzdem auch so eine Ablehnung, so eine Abneigung? Ich denke, wir stehen hier vor dieser ganz, ganz tiefen Frage, was vor Gott gerecht ist. Der Ältere geht davon aus, dass er von Gott angenommen ist, weil er gehorsam ist. Und die Logik ist ganz klar, der Ungehorsame muss dementsprechend abgelehnt werden, nicht angenommen sein. Und wie er zurückkommt, der Ungehorsame, gibt sein Freudenfest. Der Sünder wird vorgezogen. Das Weltbild des Älteren gerät ins Wanken. Gott erklärt dieses Weltbild für ungültig. Der Vater liebt mich nicht. Er verstößt mich womöglich. Und ich habe mir das Recht auf Liebe und Zuwendung des Vaters mein Leben lang hart erarbeitet. Gottes Gerechtigkeit ist viel weiter und umfassender, wie Jesus hier zeigt. Und das Freudenfest für den Jüngeren bringt etwas zum Vorschein, was vorher nicht sichtbar war. Wir sehen nämlich plötzlich im Herzen des Älteren dieselbe Rebellion, die beim Jüngeren war. Dieser Vater passt mir nicht. Das Leben bei ihm passt mir nicht. Seine Ordnungen, seine Vorstellungen sind nicht meine. So will ich das nicht. So einen Vater will ich nicht. Und was wir sehen ist, der Ältere ist nicht gerecht. Er hält sich nur für gerecht. Er ist genauso ein Sünder wie der Jüngere. Nur ist seine Sünde subtiler. Sie ist nicht so offensichtlich. Der Jüngere lebt offen in Sünde, für alle sichtbar. Er wendet sich offen von Gott ab. Aber der Ältere lebt nach außen hin immer beim Vater. Schaut sehr fromm aus, aber er ist innerlich fern. Er hat sich seinen Gott zurechtgestrickt, seinen Vater, so wie er ihn haben möchte. Und das ist die tiefe Kluft zwischen Religion und Beziehung zu Gott. Religion ist der Versuch des Menschen, entweder aus eigener Kraft zu werden wie Gott oder eben sich seine Götter so zu machen, dass sie zu mir passen. Sichtbar hier eben am älteren Sohn. Aber Gott will eine Beziehung. Die ganze Bibel durchzieht dieses Gott will mit uns wohnen. Und dazu müssen wir diese tiefe Rebellion in unserem Herzen erkennen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und dann zu Gott umkehren. Und da gibt es der Johannes hat es in seinem ersten Brief so wunderbar ausgedrückt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Das ist die Sünde der Pharisäer, der Religiösen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns alle unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sünde ist Trennung von Gott im Herzen. Egal wie schwer sie ist, egal wie leicht sie scheinen mag, Sünde ist tödlich. Aber Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Und er bestraft nicht mehr. Er hat ja mich nicht bestraft. Warum soll er jetzt den Bruder bestrafen? So wie er mich nicht bestraft, bestraft er auch andere nicht. Und wir sind ja dankbar darüber. Jesus lässt in seinem Gleichnis offen, ob der Ältere zum Vater hineingeht, oder also ob er umkehrt oder ob er draußen bleibt. Und damit wird das Ganze zur Frage an die Religiösen, an die Pharisäer. Und ich finde, er ruft hier auf eine ganz, ganz feine, fast seelsorgerliche Art die religiöse Elite zur Umkehr. Er liebt sie genauso, diese Menschen. Er ringt um sie, wie man in diesen Geschichten sieht. Er malt ihnen in drei Gleichnissen die Freude auf, das, worum es geht. Und dann sagt er, nicht direkt, und wie ist es mit euch, sondern ganz indirekt, er lässt den Älteren draußen stehen. Und die Frage an die Pharisäer ist jetzt ganz subtil da. Wie ist es jetzt mit euch? Wie ist es mit euch? Wie steht ihr zu Gott? Kommt doch auch zu mir. Freut euch doch auch mit mir. Feiert doch mit mir. Und für euch habe ich genauso ein Fest, wenn ihr umkehrt. Wollt ihr Gott so akzeptieren, wie er wirklich ist? Oder macht ihr euch euren eigenen Gott? Wollt ihr bei eurem eigenen Gott bleiben? Die Sünder leben ohne Gott. Und die Religiösen haben sich einen anderen, einen eigenen Gott gemacht. Einen Götzen letztlich. Und so werden diese Gleichnisse auch zur Frage an jeden Einzelnen von uns, auch an uns als Gemeinde. Immer wieder neu. Wie stehen wir, wie stehst du zum Ruf Gottes? Wie sieht es in deinem Herzen wirklich aus? Bist du schon umgekehrt aus ganzem Herzen? Wenn ich hier die Predigt vorbereite, dann habe ich immer so in mir, es muss eine super Predigt werden. Alle müssen nachher kommen und sagen, Wolfgang, toll gemacht. Aber dann hilft mir immer die Realität, wenn ich dann feststelle, wie bringe ich aus diesem herrlichen Text jetzt eine Predigt zustande, dass ich dann irgendwann sage, Herr, bitte hilf mir, da irgendwas rauszubringen, und wenn du mir nicht hilfst, ich schaff's nicht. Und das bringt mich dann immer wieder ein bisschen auf den Boden wieder. Und ich versuche immer wieder umzukehren und meinen Stolz abzulegen. Aber die Gefahr ist immer da. Wir Religiösen, Oswald Chambers hat so wunderbar gesagt, mein Äußerstes für sein Höchstes. Ja, wir arbeiten, wir ringen, wir kämpfen. Ich hoffe, alle von uns, und ich denke, ja. Und dann vergisst man manchmal so ein bisschen die Beziehung zu Gott. Und ja, die Gefahr ist einfach, dass wir stolz werden. Lassen wir wirklich Gott Gott sein? Akzeptieren wir ihn, dass er so ist, wie er ist, dass er so handelt, wie er handelt in allem? Und Jesus lädt auch uns, jeden von uns, immer wieder neu, egal wie fromm wir sind, egal wie heilig wir schon sind, immer wieder neu ein, umzukehren. Heraus aus unserer ganz persönlichen Sünde, die wir wieder einmal haben. sei es nun offene Übertretung von Gottes Geboten, sei es subtile Sünde, Hochmut, Stolz, Rebellion. Es gibt auch in der Gemeinde sicher immer wieder, jeder weiß, wo er ansteht. So die Probleme, die wir haben. Und dann sagt Jesus, schau, wie Gott sich freut, wenn ein Sünder umkehrt. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Und er ruft auch dich zu einer tiefen, innigen Beziehung mit ihm. Er ruft auch dich in diese Freude hinein, die eine ewige Freude sein wird, die nie mehr aufhören wird. Die ewige Freude der Kinder Gottes. Lassen wir uns rufen, immer wieder neu.